Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Episode meines Radreise-Podcasts. Heute erzähle ich euch wieder ein bisschen nach, was ich erlebt habe während meiner großen Tour, als ich von Deutschland aus bis nach Indien gefahren bin. Und heute schauen wir uns mal genauer Armenien an. Armenien ist ja ein relativ kleines Land und ich wusste selber auch nur relativ wenig davon. Es hat 3 Millionen Einwohner und System of a Down kommt daher und irgendwas war da mit dem Genozid. Und ja, das Geile am Radreisen ist ja halt immer, man fährt in ein Land und man kriegt halt wirklich ein ungefiltertes Bild davon, wie die Leute reagieren, wie die Landschaft aussieht. Und man ist ja auch oft außerhalb der Touristen-Hotspots unterwegs, weil ich habe ja eh nicht so viel davon, wenn ich mir jetzt alte Steine angucke, wenn ich mir Kirchen und Moscheen angucke. Also da habe ich noch nie viel Neues bei gelernt, aber wenn ich in ein kleines Dorf fahre und ich sehe halt, wie die Leute auf mich reagieren, wie die Leute untereinander reagieren, wie die Leute leben. Das finde ich immer mega spannend, weil es gibt ja auch meistens einen Grund dafür, dass die diese und jene Mentalität haben, dass die halt so und so leben. Das ist ja meistens eine jahrtausendalte Kultur und Geschichte, auch wenn sich der Name des Landes vielleicht mal geändert hat oder ähnliches. Es gibt so immer einen guten Grund dafür, dass alles so ist, wie es ist. Und ja, in Armenien fängt es ja auch langsam an, dass es sich so ein bisschen mehr unterscheidet von Deutschland aus, weil das macht ja das Geile aus, dass man was sieht, was halt anders ist wie in Deutschland. Georgien hatte ich ja erzählt, das war noch sehr europäisch, das war ziemlich so, wie man es kannte und Armenien ist so ein kleines Zwischending, das geht schon Richtung Persien rüber, ist aber immer noch sehr an Georgien angelehnt und was ja auch der Fall ist, wenn man mit dem Rad unterwegs ist, dann reist man ja sehr langsam. Und es verändert sich alles ja nicht in großen Schritten, wie wenn ich in ein Flugzeug steige und ich bin auf einmal auf einem anderen Punkt der Erde, sondern von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt oder auch von Landesgrenze zu Landesgrenze gibt es immer kleine Veränderungen. Und dann hat man nicht den Kulturschock, sondern es wächst alles mit einem mit. Und die Veränderung ist dann irgendwie ja natürlich. Ich glaube, wenn ich einfach von Deutschland aus mit dem Flugzeug nach Indien geflogen wäre, dann würde ich da stehen am Flughafen so, oh Scheiße, was ist denn hier los? Aber da ich halt vorher im Iran war und Pakistan, war das immer nur eine kleine Veränderung. Und ja, also jetzt kommen wir erstmal nach Armenien. Beziehungsweise gehen noch mal einen Schritt in die Organisation, weil nach Armenien muss ich das erste Mal ein Visum beantragen, beziehungsweise ein Visum zur Landesgrenze zum Iran vorzeigen. Und das ist so ein bisschen tricky zum Teil, weil es funktioniert so mit dem Visum für den Iran. Man muss das online beantragen und um das online zu beantragen, muss ich erst ein Letter of Invitation haben. Den kann ich mir bei einem Reisebüro kann ich den quasi kaufen. Der kostet, glaube ich, $40. Und das kann ich auch online machen und wenn ich den dann erhalten habe, werde ich von dem Reisebüro eingeladen und mit dieser Einladung kann ich mich dann online für das Visum anmelden. Wenn ich dann die Bestätigung habe, nachdem ich alle meine Daten da eingegeben habe, dann kann ich mit den Unterlagen, kann ich dann auf der iranischen Botschaft in der nächsten Stadt, kann ich dann vorstellig werden. Das muss ich halt natürlich vorher angeben, in welcher Botschaft ich da dann vorstellig sein möchte. Und in meinem Fall ist das Jerewan und dann kann ich zur iranischen Botschaft gehen und es da direkt vor Ort beantragen. Und aus dem Grund war mein erstes Ziel, das ich jetzt habe, erstmal nach Jerewan fahren, in die große Hauptstadt. Und da kann ich mich dann um alle meine Unterlagen kümmern. Vielleicht kann ich da zwischendurch noch so einen kleinen Tipp geben. Viele Leute fragen mich auch immer, wie beantrage ich ein Visum? Was muss ich beachten? Wie funktioniert das alles? Oder machen sich auch einen großen Kopf? Kann ich dann überhaupt ein Visum beantragen? Also gut, im Moment ist natürlich Corona, jetzt ist natürlich Ausnahmesituation. Aber wir gehen mal davon aus, dass vielleicht, wenn alle geimpft sind und die Situation sich normalisiert, dass wieder auf alte Zustände zurückkommt. Und mein erster Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr für ein fremdes Land ein Visum beantragt, dann geht ihr einfach auf die Internetseite des Landes. Das ist meistens irgendwas mit zum Beispiel Iran, Government, Visa. Wenn man danach googelt, dann findet man die. Und dann geht ihr auch auf die offizielle Internetseite der Regierung. Da müsst ihr darauf achten, weil es gibt viele Seiten, in denen wird euch versucht, ein Visum zu verkaufen. Das ist zwar auch legitim alles, aber ihr zahlt halt ordentlich dafür drauf, dafür, dass ihr ja vielleicht einen Schritt weniger machen müsst. Und auf dieser Government-Seite, auf dieser Regierungsseite findet ihr eigentlich zu 99% eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was ihr haben müsst. Und da ist das meistens wirklich sehr gut aufbereitet und da steht so, ihr müsst im Fall von Iran ein Letter of Invitation haben, ihr müsst euch online beantragen, anschließend geht ihr zur iranischen Botschaft und erhaltet dann das Visum. Da findet ihr auch immer alle Informationen, wie lange ich mich im Land aufhalten darf und ähnliche Sachen. Was richtig gut ist, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch, die den Podcast hier hören, auch einen deutschen Pass haben, weil mit dem deutschen Pass habt ihr erstmal den Jackpot gezogen. Weil der deutsche Pass, das ist so, ich glaube, in so einer Rangliste auf Platz 2 oder 3, man ein Visum bekommt. Hier in Armenien ist es ja so, dass Armenien ein Abkommen mit Deutschland hat und man kann als deutscher Staatsbürger problemlos 180 Tage im Jahr kann man in Armenien verbleiben. In Georgien kann man sogar das ganze Jahr da bleiben. Ich weiß, glaube, man muss dann wahrscheinlich für einen Tag ausreisen und kann dann wieder neu einreisen. Es gibt für deutsche Staatsbürger mit der Türkei ein Abkommen. Wir haben Schengen ist natürlich ein Traum für jeden Europäer. Also der deutsche Pass zum Reisen ist einfach Gold wert. Gerade wenn man viel reist und man hört von anderen Leuten, was die für Probleme haben, überhaupt irgendwie ein Visum zu bekommen. Das ist da manchmal echt tricky für die Leute, deshalb kann man da echt nur froh sein. So, nachdem ich jetzt die Grenze überschritten habe nach Armenien, das Erste, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, es ist alles so ein bisschen brauner. Also ich bin ja jetzt südlich des unteren Kaukasus und gerade in Nordarmenien ist alles sehr wellig. Es hat mich so ein bisschen an Bulgarien erinnert von der Landschaft her. Das Gras ist halt durch die Sommerhitze, ist das ja deutlich brauner, ist es, der Boden ist steiniger. Man merkt das halt, dass das alles schon so ein bisschen verdorrt ist. Seltsamerweise, ich war ja, ich glaube Ende August, Anfang September war ich in Armenien. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwann Spätsommer. Und es war nachts extrem kalt, weil die Sonne, die Wolken, die sind halt in der Nacht komplett verschwunden, auch tagsüber. Und das sorgt natürlich immer dafür, dass die Hitze dann auch oder die Wärme, die nicht gespeichert wird, und die strahlt dann nach oben ab. Und da wurde es dann nachts teilweise 2-3 Grad kalt. Und das war doch schon ein ziemlicher Schock gerade in dieser Jahreszeit, nachdem es dann teilweise in Georgien super warm war. Die Zustände der Straßen waren auch ziemlich gut in Armenien. Der Asphalt war immer in Top-Zustand und es gab überhaupt keine Probleme. Der Verkehr hielt sich ziemlich in Grenzen. Was interessant war, dass die Privat-PKWs, dass sie eigentlich, ja, die waren wie in Georgien eigentlich, vielleicht ein bisschen älter, wie man das aus Deutschland kennt, aber die bekannten Modelle. Aber die LKWs, die waren eine Nummer für sich, also als ob es keine modernen LKWs gab. Es gab so ein paar russische Modelle oder zumindest Modelle, von denen ich noch nie was gehört habe. Und die LKWs selber haben wahrscheinlich auch nie was von TÜV gehört. Man merkt das ja, je weiter man wegkommt, da gilt halt die Mentalität, solange es fährt, fährt es. Also da wird dann halt nicht verstanden, wieso ein Auto mit TÜV nicht fahren darf, weil wenn das Auto fährt, dann fährt es. Also das wird da halt deutlich pragmatischer gedacht. Und da bin ich auch relativ entspannt, so nach 2-3 Tagen nach Jerewan gefahren. Und Jerewan macht einen ziemlich modernen Eindruck auf mich. Also ich habe die Feststellung gemacht, dass gerade so große Städte und auch Hauptstädte, so Capitals, dass die ja nicht vielleicht unbedingt den Standard haben, wie wir haben. Aber wenn ich das jetzt so ein bisschen zurückdenke, mit dem Ruhrgebiet kann Jerewan auf jeden Fall mithalten. Also da gibt es ja auch mittlerweile leider ein paar Städte, die doch mal ein bisschen renovierungsbedürftiger sind, wo halt nicht so viel in die Infrastruktur investiert wurde. Und das kann man, glaube ich, schon ganz gut vergleichen. In Jerewan angekommen, habe ich dann erstmal mein Fahrrad in einem Hostel geparkt, wo ich dann auch für ein paar Tage war. Kommen wir gleich noch zu. Und jetzt war erstmal meine erste Priorität, war das Visum an der Botschaft abholen, weil es war auch das erste Visum, was ich halt persönlich abholen musste, wo ich halt zu einer Botschaft gehen musste und das abholen musste. Und die Botschaft, die war, ja, ich sag mal, im nördlichen Bereich von Jerewan, das war so ein bisschen auf einem Hügel und man merkte schon, hier schon, ja, die Upper-Class-Gegend, hier schon alles so ein bisschen schicker, hier gibt es Autohäuser, wo man auch teilweise Luxuskarossen, wo man total Porsche und solche Sachen kaufen kann. Und die Leute liefen halt schick durch die Gegend, im Bankenviertel. Aber dann bin ich halt zur Botschaft hin und dann ja, war alles ganz entspannt. Ich musste halt natürlich meine Sachen alle draußen lassen, das Handy und so, das wird dann immer abgeschlossen. Das war eigentlich fast in jeder Botschaft so. Und ja, dann habe ich da ein bisschen gewartet, war dann dran und dann haben die mir gesagt, ja, alles klar mit den Unterlagen, kein Problem. Du musst jetzt aber das Visum noch bezahlen. Das geht aber leider nur bei einer iranischen Bank. Die ist halt in der Stadt und da musst du jetzt erstmal hinfahren und dann bezahlst du das da und dann kommst du nochmal wieder. Ja, kein Problem. Was man vielleicht nochmal kurz erwähnen muss, das iranische Bankensystem ist so ein bisschen abgekapselt vom Rest der Welt. Es gibt halt große Sanktionen, gerade die USA hat halt große Sanktionen gegenüber dem Iran, wegen dem ganzen Atomprogramm, weil das alles unklar ist. Und man kann seine Kreditkarte zum Beispiel nicht im Iran benutzen. Also das ist wie so eine in sich abgeschlossene Insel. Wenn man in den Iran fährt, muss man komplett sein eigenes Bargeld mitnehmen und man hat auf offiziellem Wege keine Möglichkeiten, an Geld zu kommen. Also es gibt natürlich auf dem Schwarzmarkt solche Sachen, aber da kommen wir nachher zu, wenn wir nachher beim Iran sind. Also das Problem ist auf jeden Fall, man muss zu einer iranischen Bank gehen und muss das da einzahlen und bekommt dann eine Quittung. Also bin ich dann in die Stadt gefahren, 6 Kilometer, den Berg wieder runter. Und in der Bank wollte ich dann mit Kreditkarte zahlen, aber weil das wusste ich halt noch nicht, dass das ein Problem ist. Und die sagten mir, nee, ich kann in der Bank nicht mit der Kreditkarte zahlen. Und ich konnte halt nicht so gut Englisch oder ich habe das vielleicht nicht so gut verstanden, was sie mir mitteilen wollte. Und ich habe nicht verstanden, warum die meine Kreditkarte nicht annehmen wollte. Aber irgendwann habe ich das dann doch gecheckt und dann musste ich halt zum ATM, zu einem Bankautomaten gehen und bin dann doch mal in die Ecke, so ein Bankautomat, habe dann Bargeld geholt, habe das dann bezahlt. Und was habe ich bezahlt? Ich glaube, das war 70 Euro, es war relativ teuer, oder 60 Euro, plus nochmal den Letter of Invitation, weil ich hatte, glaube ich, eine Schnellbearbeitung extra gezahlt, weil sonst hätte ich dann nochmal 5 Tage extra warten müssen und ich wollte gerne weiterfahren. Also habe ich das dann bezahlt an der Bank, war auch kein Problem, ging auch alles, nachdem das dann alles händisch da eingetragen wurde. Und dann bin ich wieder hochgefahren zur iranischen Botschaft, habe dann aber festgestellt, dass die geschlossen ist. Also bin ich dann wieder runtergefahren zum Hostel. Und im Hostel, ja, ich werde ja irgendwann nochmal eine extra Folge über Hostel machen, weil ich glaube, da kann man noch viel erzählen, was für Leute sich in Hostels rumtreiben. Und es gibt gute und schlechte Hostels. Und jeder sieht das wahrscheinlich auch anders, was ein gutes und schlechtes Hostel ist. Aber das war eins, ich sag mal, das passte mir, das war ein Garten, da waren coole Leute. Einer, der stach besonders heraus, das war Ahmed, der Armenier. Ahmed war der Typ, stellt euch den klassischen Bodybuilding-Pumper vor, weil der war auch relativ jung, irgendwie so 20, 22, weißt du, so ein richtig fetter Kanten, so ein bisschen proletisch, aber der war immer cool drauf. Der war aus seiner Heimatstadt, war der hier rübergekommen. Und nach Jerewan, weil der wurde gemustert, der musste zum Militär. In Armenien muss man für 2 Jahre zum Militär. Und wenn man sich weigert, zum Militär zu gehen, als Mann, bekommt man keinen Personalausweis ausgeliefert. Also dann darf man das Land nicht verlassen. Also man bekommt erst seinen Personalausweis bzw. seinen Reisepass offiziell, wenn man seinen Militärdienst abgeliefert hat. Und der Unterschied zwischen armenischem Militärdienst oder ja, armenischer Wehrpflicht und deutscher Wehrpflicht ist, dass das in Deutschland die Wehrpflicht ja wahrscheinlich heißt, wer kann am meisten saufen. Und in Armenien heißt das, es gibt tatsächlich Krieg mit Aserbaidschan. Es geht im Bergkarabach, kommt es zu Kampfhandlungen. Und wenn du die Arschkarte hast und bei 2 Jahren Wehrdienst, ist das durchaus möglich, dann gehst du in ein Kriegsgebiet, wo wirklich geschossen wird. Und wo es nicht darum geht, so, wer kann jetzt auf der Stube irgendwie am meisten Alkohol reinschmuggeln. Also ich sage das jetzt mal als wehrpflichtslos gewesener, einfach so ein bisschen salopp. Aber ihr versteht wahrscheinlich den Unterschied. Also das ist wirklich ein großes Ding. Aber Ahmed war ansonsten, dass der echt keinen Bock auf seine Musterung da hatte. Und das war immer so unklar, was er jetzt machen wollte. Weil er hat sich auch gesagt, so, wenn ich jetzt irgendwie schon dahin muss, dann will ich auch irgendwie besser abschneiden, weil er will nicht irgendwie Kanonenfutter sein, sondern ja. Aber nichtsdestotrotz, Ahmed, der war halt ein cooler Typ und er kümmerte sich quasi um alle anderen, weil er war ja Bodybuilder. Also, und er muss halt viel essen und das heißt, du schraubst dir mindestens ein Hühnchen am Tag rein. Und deshalb hat er immer für alle gekocht, weil wenn er schon so viel kocht, können alle mitessen. Und dann liest er mal, ich habe hier gekocht und hier komm mit, ich habe hier 2 Backbleche voll mit Kartoffelstückchen. Und dann habe ich auch die coolste Art und Weise gelernt, wie man Hähnchen oder ja, wie man Hähnchen im Backofen kocht. Ihr nehmt so ein fettes Hähnchen, ruhig eine Nummer größer, weil es muss ja viel sein, und hüllt das komplett aus. Dann nehmt ihr eine Bierflasche, die leer ist, stopft das von unten rein. Dann könnt ihr das nämlich in einen großen Ofen einfach hochkant da reinstellen und dann backt das einfach. Das ist ein Bierhähnchen, super gut. Ja, ansonsten an dem Hostel waren das auch recht coole Leute da. Unter anderem kam dann zu dem Typen, der das geleitet hat, kamen dann noch ein paar Freunde vorbei und die waren aus einer Hip-Hop-Gang. Das waren Rapper, die auch wohl angeblich hier ein Standing in Jerewan hätten. Und dann haben wir dann abends mit denen da gesessen und da stand eine Gitarre rum oder so und dann hat dann irgendwer so ein Beat gespielt und die haben dann da live dazu gerappt und solche Sachen. Naja, es war schon ganz witzig. Und ja, mancher trifft man echt coole Leute im Hostel und dann versteht man sich echt gut, aber manchmal kommt man in so ein Party-Hostel, wo halt nur so Assis sind, aber das weiß man halt nie. Hostels sind wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt, auch wenn man sich irgendwelche Bewertungen immer durchliest. Am nächsten Tag bin ich dann aber nochmal zur Botschaft gefahren und stand dann auch lange in der Schlange, bis ich dann alles bekommen habe, war auch überhaupt kein Problem. Dann hatte ich endlich mein Iran-Visum. Das war auch nur so ein Stückchen Papier, das sie mir einfach mitgegeben haben und das war es dann. Sehr gut. Dann im Hostel hatte ich dann auch seltsamerweise meinen ersten größeren Defekt. Ich hatte so ein bisschen jetzt eine kleine Pechsträhne, ein paar Sachen, die aufeinander folgten. Als mein Rad dann nachts da rumgestanden hat, war es auf einmal Pong, also ich war jetzt nicht live dabei, aber mir ist die Hinterradspeiche, eine Speiche ist gebrochen. Nachdem ich dann in Georgien da auch ordentlich geballert bin mit meinem Rad, ordentlich die Schotterwege runter, habe ich da eigentlich nur darauf gewartet. Und ich war ein bisschen froh, dass das ja in dem Hostel, wo der Garten war, wo ich das in Ruhe machen konnte, wo ich dann keinen Stress hatte, da konnte ich das einfach tauschen. Ersatzspeichen hatte ich natürlich die passende Länge dabei, weil man weiß ja, ist immer so ein bisschen tricky, dass man die richtige Speichenlänge bekommt. Und da habe ich das schnell getauscht, das ist ja kein großes Ding. Einfach Hinterrad raus, Zahnkratz ab, Speiche rein, raus, fertig. Da ging das ganz schnell. Dann bin ich noch in den Radladen gefahren, habe mir noch eine Ersatzspeiche gekauft. Weil hier auch nochmal so ein kleiner Tipp nebenbei. Was ich festgestellt habe ist, mit Ersatzteilen und so Kram muss man sich eigentlich gar nicht so einen großen Kopf machen. Weil wenn man, egal in welchem Land man ist, wenn man in die großen Hauptstädte geht, man findet fast immer irgendeinen Radsportladen, wo man auch wirklich, sag ich mal, westlichen Standard an Ausrüstung bekommt. Egal auch, wenn ihr in Indien seid oder irgendwie weiter weg, irgendwas findet ihr da immer. Klar, wenn ihr jetzt in Kasachstan seid, auf dem Pamir-Highway, da sieht das anders aus. Aber zur Not, sagen wir mal in Worst Case auf dem Pamir-Highway, dann geht euch was Fundamentales kaputt. Dann fahrt ihr einfach per Anhalter mit dem nächsten Truck in die nächste größere Stadt, kauft euch da Ersatzteile und dann geht's einfach weiter. Deshalb muss man eigentlich nicht so ein komplettes Ersatzfahrrad, wie ich mir das manchmal sehe, mitnehmen, dass manche Leute, die nehmen Kettenblätter mit. Wo ich mir denke, was für ein Schwachsinn, weil Kettenblätter kann man wirklich überall auf der Welt kaufen und das ist halt kein Produkt oder kein Gegenstand, der von jetzt auf gleich kaputt geht. Durch Speichen sollte man Ersatzteile da haben, auf jeden Fall. Schläuche, vielleicht mal ein Kabelzug oder solche Sachen, die man dann zur Not, dass man sich dabei helfen kann, falls die Schaltung nicht geht. Was ich auch festgestellt habe, es gibt zwei Arten von Radläden. Bei der einen Sorte, dann wird man mit dem Arsch nicht angeguckt und da wird versucht, einem die Kohle rauszuziehen, indem man versucht, einmal richtig, dass die Leute einen richtig abziehen. Und dann sind das die anderen Läden, das ist meistens irgendwelche Leute, die auch Bock auf Radfahren haben. Und wenn die dann sehen, dass man mit so einem Reiserad dann ankommt, dann so, oh geil, ja, cool, ich bin auch da und da hingefahren. Und dann helfen die einem und dann bezahlt man meistens irgendwie ein Viertel weniger oder noch. Oder es wird einem so geholfen. Als ich mir dann Ersatzspeichen geholt habe, bin ich in den Laden da rein und dann habe ich die Speichen einfach so umsonst bekommen. Ja, und als ich dann weitergefahren bin, aus Jerewan raus, hatte ich dann einen kleinen Defekt und mir ist die Kette gerissen. Das war eigenartig, weil ich hatte die Kette erst vor 200 Kilometern getauscht. Also ich habe so festgestellt, also ja, wie lange hält so eine Kette? Ich habe keine Ahnung. Man sagt ja zwischen 1500 und 3000 Kilometer. Ich habe leider, muss ich zugeben, dass ich die Ketten oftmals viel länger fahre, was nicht gut für das Ritzelpaket ist. Aber ja, solange ich noch einigermaßen schalten kann. Aber ist egal, die Kette war relativ neu, 200 Kilometer und es knackt einmal und die Kette war durch. Und die ist auch nicht an dem schwächsten Glied, also nicht an dem Kettenschloss gebrochen, sondern mittendrin. Kann mal passieren. Und auch kein großes Thema, ich habe ja alles dabei. Die Kette war eh so ein bisschen zu lang. Da habe ich die einfach das defekte Kettenglied rausgenommen. Ich hatte ja einen Kettennieter dabei und habe dann ja die Kette um ein Glied gekürzt, habe das wieder zusammengebaut und gut ist. Und dann habe ich einen großen Fehler gemacht, einen richtig dummen großen Fehler. Ich habe das Fahrrad da abgestellt und meine Hände waren natürlich total schmierig vom Kette tauschen und bin dann einmal um die Ecke gegangen, um meine Hände zu waschen. Und normalerweise, oder sagen wir es mal so, ich habe mein Telefon, mein Handy, das habe ich in der Handyhalterung oben auf dem Lenker drauf. Und sobald ich von dem Fahrrad weggehe, stecke ich das immer in die Tasche. Das habe ich ein einziges Mal vergessen. Und dann wasche ich meine Hände, komme zurück und das Handy ist weg. So eine Scheiße aber auch. Und ein Handy ist halt absolut relevant für mich. Ich brauche es halt für die Navigation. Ja, was soll ich machen, wo? Mitten in einer belebten großen Stadt lasse ich mein Fahrrad mit dem Handy oben drauf an der Straße stehen. Also, was soll ich sagen? Selbst schuld, oder? Das wäre genauso passiert, wenn ich in Berlin wäre, wenn ich in Dortmund wäre, wenn ich in München wäre. Das wäre in jeder größeren Stadt, wäre mein Handy weg gewesen. Also da kann ich mich echt nur selber in den Hintern beißen, wie dumm ich da war. Also blieb mir nichts anderes übrig. Ich bin zum Hostel zurückgefahren und habe mir ein neues Telefon gekauft. Weil ich natürlich nicht so viel Geld für ein Handy ausgeben möchte und ich mittlerweile auch der Meinung reicht, so Mittelklasse ist absolut ausreichend, habe ich mir ein China-Ding gekauft, Xiaomi irgendwas, ich weiß nicht mehr welches Modell. Das war auch so ganz okay, aber ich habe nachher festgestellt, dass das GPS an dem Telefon extrem schlecht ist. Was super war, war das WLAN. Ich habe das nachher bei anderen Leuten im Vergleich gesehen. Ich hatte fast 50 Meter vor denen Empfang für das nächste WLAN, aber das GPS, das war echt einfach nur der Horror. Das hat immer wieder die Position verloren, ich wusste nie, wo ich war und musste das Handy dann neu starten. Deshalb habe ich nie wieder so ein China-Handy gekauft. Naja, auf jeden Fall, nachdem ich das dann ausgetauscht habe, habe ich halt viel Geld ausgegeben für meine eigene Dummheit. Bin ich dann Richtung Westen gefahren, Richtung Severnsee. Und ja, wahrscheinlich war das dann so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Ich war, glaube ich, noch ein, zwei Tage unterwegs und dann fahre ich so ein kleines Dorf und es war schon relativ spät abends und ich musste einen Platz zum Übernachten suchen. Ich wollte eigentlich nur noch aus dem Dorf rausfahren, weil auch in Armenien war das überhaupt kein Problem, einen guten Platz zum Wildcampen zu finden. Das Land ist halt nicht stark bevölkert und ja, ich hatte ja schon den Vergleich mit Bulgarien angerissen und Bulgarien war auch zum Wildcampen eines der Länder, wo ich am einfachsten wildcampen konnte. Und ich wollte halt direkt aus dem Ort fahren und dann auf so einen langgezogenen Hügel, da hätte ich einfach mein Zelt aufgeschlagen. Und da kam mir dann auch schon so ein Junge entgegen, weiß ich nicht, so 12, 13 Jahre alt. Und der gestikulierte immer, der zeigte auf den Hügel und zeigte da hoch. Und ich hatte keine Ahnung, was der von mir wollte. Und zeigte immer, hey, immer da, guck mal. Also vermute ich mal, dass er immer da, guck mal, gesagt hat. Und keine Ahnung, was der von mir wollte. Bin ich auf jeden Fall weitergefahren. Und dann bin ich auf diesen Hügel hoch und auf einmal rannte so ein Typ mit zottligen Haaren, rannte dann den Berg runter und hat dann gewunken. Und wie sich rausstellte, hatten auf dem Hügel auch zwei andere Radreisende gecampt. Die waren halt, ja, die kamen aus Österreich und die waren auch in die Richtung unterwegs. Und wenn ihr die Videos gesehen habt, habt ihr die in den Iran-Videos ja wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen. Das waren Ferdi und Marlene, also ich verändere jetzt nicht die Namen, weil die habe ich eh schon so oft gesagt. Und ja, nachdem ich halt so eine Pechsträhne hatte vorher mit meinem Handy, mit den Defekten, hatte ich jetzt richtig Glück, weil da kann ich ja jetzt schon ein bisschen vorgreifen, wie sich rausstellen sollte, haben wir echt super gut miteinander harmoniert. Ich hatte ja in dem letzten oder vorletzten, ich glaube in dem vorletzten Podcast hatte ich so ein bisschen erzählt, dass ich mich vor Leuten versteckt habe, nachdem da einfach die Chemie nicht stimmte, aber bei Ferdi und Marlene, da passte das auf Anhieb. Also wir haben dann halt abends einfach ganz normal gezeltet, haben einfach ganz normal gekocht, weil halt, wie man das so macht unter Radreisenden, wenn man halt ein bisschen abseits der ausgetretenen Wege ist und man trifft nicht jeden Tag dann Leute. Also auf jeden Fall morgens beim Zelt zusammenräumen. Ich erinnert euch vielleicht, ich hatte ja erzählt, dass ich schon festgestellt habe, dass das mit den Leuten in Georgien nicht funktioniert oder harmoniert hat, als sie dann ihr Handy angemacht und Musik dran machten und da machten die ganz schlimme Plastikpop-Musik dran und das unironisch, sondern die fanden das ernsthaft gut. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, Rihanna, Patty, irgendwas. Ach, keine Ahnung, da kenne ich mich halt nicht so aus. Auf jeden Fall machte Ferdi dann auch Musik dran. Ich so, kennst du doch, das ist doch Grateful Dead. Hey, cool. Und ja, und ich muss auch mal erwähnen, ich habe die schlechte Eigenschaft, ich bewerte andere Menschen nach ihrem Musikgeschmack. Ich weiß, das sollte man nicht tun. Und naja, gut, aber so merkte man das schon, das passt ganz gut zusammen. Und so sind wir dann auch die nächsten Wochen gemeinsam durch den Iran gefahren. Aber erstmal steht natürlich noch Armenien an. Und so sind wir dann zu dritt weitergefahren. Und ich hatte ja schon angekündigt in der letzten Folge, Armenien ist das Land der Höhen und Tiefen. Das bezieht sich natürlich jetzt auch auf positive und negative Ereignisse, aber vor allem auf steile Anstiege und krasse Abfahrten. In Armenien, nachdem ich halt vom Severnsee Richtung Süden gefahren bin, Richtung Iran, war es eigentlich Standard, dass man 1000 Höhenmeter bergauf gefahren ist, 1000 Höhenmeter bergab. Das jeden Tag, mehrmals. Also ich bin eigentlich fast jeden Tag, sind wir nicht so weit gefahren, vielleicht 50 Kilometer, aber das mit 2500, 3000 Höhenmetern. Es war so mies. Also diese Steigung und Abfahrten. Was natürlich das Gute an der Sache ist, je gebirgiger es ist, umso abwechslungsreicher die Landschaft, umso spannender ist es auch daher zu fahren. Nur wenn man gerade bei 40 Grad den Berg hochschiebt, weil man nicht mehr fahren kann, dann scheißt man auf die Landschaft. Dann hat man da echt keinen Bock mehr drauf. Und ich hatte ja am Anfang schon so ein bisschen erwähnt, dass die LKWs, ja, TÜV ist nicht so ein Ding und Katalysatoren sind auch nicht so ein Ding. Und wenn ich so ein 40 Jahre alte LKW, voll beladen mit Steinen, langsam neben dir den Berg hochquält. Und der gibt dann richtig Gas und dann kommt da eine schwarze Qualmwolke raus. Also das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, die wollten vielleicht irgendwelche Sachen da verstecken oder so. Aber es ist echt der Hammer, weil man muss dann anhalten und muss die Luft anhalten, bis der weitergefahren ist, weil man ist komplett mit Ruß. Man hat wirklich Ruß auf der Haus drauf, weil so viel ungefilterte Dieselabgase da rauskommen, echt der Hammer. Aber wenn man dann wieder bergab fährt und man hat wirklich eine komplett andere Landschaft, wie das halt vorher war, weil Georgien war halt ja schon so ein bisschen aus Alpen, eine Mischung aus Alpen und Schwarzwald. Also es waren Berge und es war viel Wald und Armenien war halt sehr karg. Mir hat ein Armenier erzählt, dass es eine Zeit gab in Armenien, in der extrem viel Raubbau, also in extrem viel Kahlschlag passiert ist, weil das halt für irgendwelche Sachen gebraucht wurde, weil es verfeuert wurde, ähnliche Sachen. Weil eigentlich müsste es ähnlich sein zu Georgien, aber es wurde halt alles abgeholzt und das merkt man einfach. Alles ist ausgewaschen und die Landschaft hat sich davon nicht erholt. Und ja, es ist halt jetzt extrem steiniger, trockener Boden, den es überall gibt. Und auch dann gemerkt hat, dass man endlich weit weg ist, dass wir an einem Schild vorbeigekommen sind, armenische Seidenstraße, und das ist doch schon irgendwie geil. Und dann wird einem erstmal bewusst, boah, ich bin jetzt von Deutschland aus nach Armenien gefahren mit dem Rad, fast komplett die ganze Strecke. Dann, das ist dann schon so richtig weit weg und das, ach, ich fand das einfach nur geil. Weil dann kommt man auch auf einem Berg, sind wir an so einem kleinen alten Gebäude vorbeigekommen und das war eine Karawanserei. Also hier haben die Kamele früher angehalten, nachdem sie halt irgendwelche exotischen Gewürze und Seide nach Europa gebracht haben. Das ist so cool gewesen. Also wo ich das hier jetzt gerade nochmal so ein bisschen nacherzähle, habe ich auch schon wieder richtig Bock drauf, dass ich hoffentlich irgendwann mal, vielleicht ja in so einem Jahr oder so, endlich wieder in die weite Welt fahren kann, in die Orte, in die Länder, wo es halt anders ist wie hier. Weil Italien ist zwar echt schön, aber Italien ist halt wie Deutschland, nur mit besserem Essen. Und wo wir schon gerade von Essen reden, oder wo ich gerade von Essen rede, muss ich ja sagen, ich habe natürlich einen Jackpot gezogen, weil meine Kochkünste sind sehr rudimentär. Ich kann Nudeln machen mit verschiedenen roten Soßen, die aus dem Glas kommen oder irgendwie sowas. Oder ein bisschen Tomatenschnipsel und ein bisschen Paprika. Aber Ferdi und Marlene, die hatten es richtig drauf mit dem Kochen. Und in Armenien ist das auch so, es gibt hier keine Discounter mehr. Also hier gibt es nur kleine Tante-Emma-Läden. Es gibt kleine, ja, marktähnliche Geschäfte. Es gibt viele Lebensmittelläden und es ist halt deutlich günstiger. Und man merkt das halt, es kommt halt, ja, es ist halt nicht diese schöne, perfekt aussehende Supermarktqualität, sondern es ist die ehrliche, direkt aus dem Garten rauskommende, gut schmeckende Qualität. Und wenn ich schon gerade gut schmecken sage, kommt mir da noch was anders gerade in Sinn. Als wir so langsam mal wieder an die typischen 1000 Höhenmeter bergauf gefahren sind, war da so ein kleiner Pavillon mitten im Nirgendwo und da waren halt, weiß ich nicht, so 10 Leute, die saßen unter diesem Pavillon, die hatten da so eine Grillstation aufgebaut und es waren ein paar Russen, die da gegrillt haben, die waren gerade im Urlaub und die hatten halt Pause gemacht und die haben dann Grill angeschmissen, winkten uns dann rüber, kommt hier vorbei und die haben uns dann zum Essen eingeladen und vor allem auch zum Wodka trinken. Oje, oje, Wodka, selbst, ich weiß es nicht, ob der selbst gemacht war, aber auf jeden Fall in Plastikflaschen umgefüllt. Und es wurde auf alles angestoßen. Es wurde darauf angestoßen, dass wir da waren. Es wurde darauf angestoßen, dass wir mit dem Fahrrad gefahren sind. Es wurde auf das Essen angestoßen. Es wurde auf alle Frauen, die da waren, angestoßen, einzeln nacheinander. Und oh je, ich hatte schon 3, 4 im Kahn, weil immer wenn ein Glas leer war, wurde neu eingeschüttet. Und ich hatte immer einen Wodka in der Hand, immer einen kurzen. Und das wäre wahrscheinlich richtig böse geendet, bis ich dann auf einmal was realisiert habe. Der Wortführer, das Familienoberhaupt, der immer zum Anstoßen angestoßen hat, der hat immer angestoßen, hat was gesagt, hat das Glas hochgehalten und hat das Glas wieder auf den Tisch gestellt. Ich kenne das halt natürlich so, wenn jemand anstößt, dann trinkst du auch. Die haben nicht getrunken, die haben einfach nur das Glas hochgehalten und wieder hingestellt. Und weil wir immer getrunken haben, haben die immer unser Glas voll gemacht. Und dann habe ich das erstmal realisiert und das ist mir nachher auch erstmal bewusst geworden, dass es halt, ja, scheint wohl so typisch russisch zu sein, dass man immer nur anstößt, aber gar nicht trinkt. Und so kann ich natürlich auch die ganze Zeit anstoßen. Aber wenn man halt so ein Noob ist wie wir, dann trinkt man jedes Mal. Und ach, was soll das, war auf jeden Fall lustige 2-3 Stunden und trotzdem hatten wir gut einen Kahn vollen Ferdi, weil der hatte das nicht so gecheckt und der hatte halt jedes Mal eingetrunken. Am Tag darauf kamen wir an einer alten Kultstätte vorbei. Das sah also ähnlich aus wie Stonehenge, nur in der Mitte war ein großes Hügelgrab und um dieses Hügelgrab waren so konzentrische Kreise an riesengroßen Findlingen, an Riesensteinen und wir haben dann im Internet auch vorher schon nachgeguckt gehabt und das war wohl mehrere tausend Jahre alt und der Unterschied ist wahrscheinlich, wenn das in Deutschland wäre, wäre da ein großer Zaun drum, das wäre alles abgesichert. Ja, in Armenien nicht, das war halt ja so eine 1000 Jahre alte Kultstätte, die halt weltberühmt ist. Ja, nicht weltberühmt, aber wahrscheinlich unter Archäologen ist das ein großes Ding. Aber da war halt gar nichts. Da war ein so ein kleines Schild und wir haben uns dann auf das Hügelgrab gesetzt und haben da Mittagspause gemacht. Also es war mitten im Nirgendwo. Jede Stadt war irgendwie 50 Kilometer entfernt. Und als wir da schön Pause machen, kam auf einmal ein riesen Reisebus. Aus diesem Reisebus stieg aus eine Horde Japaner. Und, oder Chinesen, ich vermute Japaner, also ich kann das nicht 100% auseinanderhalten, aber Japaner und Chinesen sehen so ein bisschen anders aus, deshalb vermute ich mal Japaner. Und die holten alle ihre Kameras raus und wir saßen da nur und konnten das nicht glauben, wo die auf einmal herkamen. So mitten aus dem Nirgendwo, mitten in der Pampa, in der tiefsten Pampa in Armenien. Da kam auf einmal so ein Touribus angefahren, die hielten ihre Kameras raus. Und das macht man dann natürlich. Bin zu denen hingefahren und haben mit denen alle Selfies gemacht. Und wir wollten das auch mal machen, weil sonst will ja mit uns jeder Selfies machen. Und dann haben wir mal mit den Touristen da Selfies gemacht. Ja, und so langsam ging es ja noch immer näher Richtung iranische Grenze. Und immer wieder 1000 Meter hoch, 1000 Höhenmeter bergab. Richtig krasse Steigung durch ja eine karge Landschaft. Und es war Wahnsinn. Eigentlich ist es schade, dass Armenien für mich nur so ein kleines Durchreiseland war, weil ich hatte halt mein Visum für den Iran und da musste man halt gucken, dass das nicht verfällt. Und ja, ich habe halt so viel vom Iran schon gehört, deshalb hatte ich auch richtig Bock da drauf. Aber ich glaube, Armenien hat echt noch viel zu bieten. So, kurz vor Schluss kündigte sich dann auch die härteste Etappe an. Es war einmal ein Weg hoch zur Monastery Tartev, das ist halt so ein Bergkloster, wo man hochfahren muss und der wurden schon von anderen Leuten gewarnt, von anderen Radreisenden, man steht ja auch mit vielen Leuten in Kontakt, dass das echt eine harte Tour ist, aber man könnte eine Seilbahn nehmen und dann haben wir da mal nachgefragt bei dieser Seilbahn, da konnte man halt, es waren halt wirklich 900 Höhenmeter steil bergauf, aber am Stück und innerhalb von 5 Kilometern, das war mega steil, die Strecke. Es war halt wirklich, man fährt davor, man sieht eine Wand nur aus Serpentinen, die direkt vor einem ist. Und es gibt halt eine Seilbahn, weil das halt so mit das ja bekannteste Touri-Ding in Armenien ist, kann man da hochfahren. Und da wollten die ernsthaft haben, pro Person 12 Euro plus normal pro Fahrer 12 Euro. 24 Euro für eine Seilbahn. Die sind doch verrückt. Also haben wir uns da hochgequält. Im Schweiße unseres Angesichts haben wir dann da hochgeschoben, weil fahren war da auch nicht mehr. Ja, und oben war dann halt so ein altes Kloster, ein paar alte Steine. Haben wir uns angeguckt, sind weitergefahren. Sind halt alte Kirchen, also ich habe die Begeisterung noch nie so nachvollziehen können. Ich finde immer, die Zeit und Mühe, die man in den Bau von Kirchen steckt, könnte man auch in andere Dinge stecken. Aber naja, ich habe da ja keine Ahnung von. So, und jetzt hatten wir noch einen Tag lang bis zur iranischen Grenze. Und unser Plan war, okay, wir übernachten jetzt hier nochmal. Wir hatten dann in so einem direkt an der Grenze, das war, wir konnten die Grenze sehen. Also man muss sich das vorstellen, es war ein Tal mit einem Fluss. Wir waren auf der Nordseite des Flusses und auf der Südseite war Iran. Und es hinter dem Fluss gingen dann die Berge hoch und wir haben ungefähr 100 Meter vom Fluss entfernt in einem Apfelgarten haben wir dann übernachtet. Und unser Plan war es dann, morgen am nächsten Tag, da fahren wir dann in Iran rein. Wir stehen morgens früh auf Und dann fahren wir direkt früh da rein und dann können wir ein bisschen Stückchen noch was von der Grenze wegfahren, weil, ja, man hat ja viel gehört, wir wollten nicht direkt neben der Grenze irgendwie im Iran übernachten, dann wildcampen. Ja, man soll ja eben ein bisschen aufpassen, gerade, dass man, wenn man irgendwie fotografiert, dass man keine offiziellen Gebäude, auf keinen Fall Militärgebäude oder irgendwas fotografiert. Es könnte ja doch ein paar Probleme geben, deshalb war unser Plan, möglichst weit weg von der Grenze zu kommen. Und ja, dann weiter zu schauen. Und wir mussten aber noch Geld wechseln. Ich hatte ja schon angesprochen, dass man keine Möglichkeit hat, im Iran Geld zu holen. Man kann nicht mit seiner Kreditkarte irgendwo hingehen und kann was abheben. Oder man nutzt halt irgendwelche Sachen, dass man zu einem Teppichhändler hingeht, weil fast alle Teppichhändler haben ein Schweizer Bankkonto, damit du auch für 5.000 Euro einen Teppich kaufen kannst. Und du überweist dann auf deren Schweizer Bankkonto was, dann kriegen die den Anruf. Okay, alles klar, das Geld ist angekommen, dann zahlen die dir das aus. Da zahlst du dann aber 20% Gebühren für. Das Gute am Iran ist, dass das Land extrem günstig ist, weil die halt enorm hohe Inflation haben. Und deshalb hatte ich angerechnet, ich hatte ein Visum für einen Monat, habe ich 1.000 Euro mitgenommen. Die habe ich getauscht kurz vor der Grenze in Dollar, weil dann kriegt man im Iran einen besseren Wechselkurs. 1.000 Dollar oder 1.200 Dollar waren das in dem Fall. Da habe ich noch Sicherheiten. Falls irgendwas schief geht, komme ich locker durch. Ist überhaupt kein Problem. Das ist eigentlich viel zu viel. Und im Zweifel, Dollar kann man immer gebrauchen. Also Dollar ist ja fast, also Euro und Dollar sind ja die gängigen Währungen. Ich hätte wahrscheinlich auch Euro ohne Probleme im Iran tauschen können, aber das variiert immer so ein bisschen. Es wäre halt günstiger gewesen oder war günstiger für mich, hier jetzt Dollar zu wechseln. Um das zu machen, sind wir dann nochmal in dem letzten kleinen Dorf vor der armenischen Grenze oder iranischen Grenze in das Dorf gefahren und haben dann die Bank gesucht. Und da spricht uns ein Armenier an. Wir haben uns ein bisschen mit dem unterhalten und da meint er, ey, wie sieht's aus, ich lade euch hier zum Essen ein, ich koche euch noch was Geiles. Und er macht einen ganz sympathischen Eindruck und wir waren ja eh noch früh unterwegs und ja, klar, warum nicht, weil wir waren auch in dem Dorf, um was zu essen zu kaufen, weil wir wussten jetzt nicht, wo kommt das nicht, der nächste Laden im Iran. Und deshalb wollten wir dann für den Tag eh schon was haben. Ich glaube, wir hatten ihn auch nach dem Geschäft gefragt, wo man hier, welches Geschäft hier offen hat. Also sind wir dann mit zu dem nach Hause und dann hat er angefangen, da richtig aufzurödeln, hat uns dann ja irgendeine Reispfanne mit irgendwelchen speziellen armenischen Sachen gemacht, mit, ich weiß es gar nicht mehr, da kommen halt diese Kartoffeln, die kommen auf den Boden, dass der Reis nur so andünstet und mit irgendwelchen frischen Kräuterkram und hast du nicht gesehen, also richtig geiles Essen. Und er war auch echt super nett und beim Essen fing er aber an, ja, seltsame Sachen zu erzählen auf einmal. Also das ging damit los, dass er ja in diesem Dorf wohnt, er wäre ja Priester. Armenien ist ja alles römisch-orthodox, aber ihm wäre das alles nicht richtig, deshalb hätte er seine eigene Kirche gegründet und er wäre sein eigener Priester, das wäre zwar wohl nirgends angekündigt, aber er wäre halt der Chefpriester und er hätte auch keine, wie sagt man das, so Gläubige, Jünger, irgendwas. Er wäre halt der Einzige in seiner eigenen Kirche, aber es ist halt nur eine Interpretation des römisch- oder des katholisch-orthodoxen Glaubens, irgendwas. Und dann fing er weiter an. Er haute dann die krassesten Verschwörungstheorien raus. Ja, von irgendwelchen Regierungen, von irgendwelchen jüdischen Minderheiten würden hier bestimmte Ethnien angesiedelt, damit es zu einer gezielten Vermischung kommt und damit gewisse DNA ausgerottet wird. Ja, das hört sich echt so an wie bei NPD oder irgendwie sowas. Und total wirre Sachen fing der auf einmal an. Der war erst so nett und freundlich und wir saßen da nur, what the fuck. Aber naja, es war ein freundlicher Spinner und das Essen war wirklich hervorragend. Deshalb möchte ich mich da gar nicht beschweren. Ja, das Ding an der Sache war jetzt halt nur, nachdem wir da fertig waren, war dann 4 Uhr abends und da sind wir dann direkt zur Grenze. Es war ja, weiß ich nicht, 1,5 Kilometer von der Grenze entfernt und sind dann, haben schnell die Grenzunterlagen durchgemacht. Also das ging alles relativ fix, weil wir hatten ja unsere Unterlagen und das war auch kein Problem. Die Sachen wurden einmal geröntgt und das war es dann auch schon. Dann waren wir im Iran ein bisschen später und da war erstmal das Problem, dass wir ja einen Platz zum Übernachten finden mussten. Direkt hinter der Grenze. Ja, wir wussten dann auch nicht so genau, wo sollen wir jetzt irgendwie hinfahren. Aber das erzähle ich euch beim nächsten Mal, wie es im Iran weiterging. Ja, also einmal kurz so ein kleiner Abschluss zum Armenien. Es ist ein bisschen schade, dass ich so wenig von Armenien gesehen habe. Ich war vielleicht 2-3 Wochen in Armenien, bin einmal komplett durch das Land durchgefahren, was heißt wenig gesehen. Eigentlich habe ich schon einen ganz guten Eindruck davon bekommen. Also in Armenien hatte ich das Gefühl, in Jerewan, in den großen Städten, war es halt ein ganz normaler Standard, den es da gab. Und in den Dorfgegenden würde ich das ja eher, ich würde es vergleichen mit ja der Ostukraine, wo es halt auch ein bisschen bäuerlicher ist. Es ist schon ein niedriger Lebensstandard, aber es ist jetzt nicht super fremd für uns gegenüber. Es gibt natürlich keine großen Supermärkte oder diese Riesenläden, die es bei uns gibt. Das sind alles in so kleinen Dörfern oder in den kleinen Geschäften wird das gemacht. Es gibt halt viele Märkte, wie man das noch kennt. Die Autos sind alle so ein bisschen älter. Aber wir hatten echt gute Erfahrungen mit den Leuten, die da waren. So, auf politische Sachen gehe ich jetzt erstmal ganz bewusst nicht ein, weil ich bin da kein Experte. Wie jeder wahrscheinlich schon mal irgendwie gehört hat, gibt es halt Probleme mit Aserbaidschan. Es gibt auch immer das Gerücht, dass man, wenn man einen Stempel von Armenien oder von Aserbaidschan hat, im Reisepass hat, dass man das andere Land nicht mehr bereisen kann. Aber was ich halt immer öfter gehört habe, dass das, es wird zwar mal nachgefragt, aber wenn offensichtlich ist, dass du halt ein Tourist bist von einem ganz anderen Land, ist das kein Problem mehr. Vor ein paar Jahren war das noch so, in Aserbaidschan kriegte man das, den Ein- und Ausreisestempel auf einem Extrablatt. Aber das ist für Touristen kein großes Ding mehr. Und auch mit dem ganzen Genozidsachen mit der Türkei, da will ich mich gar nicht äußern. Also es lohnt sich mal, das mal nachzurecherchieren, weil gerade wenn man in so einem Land ist, dann wird das doch alles so ein bisschen realer, wenn man sich erstmal ja nochmal drüber nachdenkt, was alles so passiert ist. Aber da ist mein Podcast hier vielleicht so ein bisschen das falsche Medium. Ich kann euch halt nur das wiedergeben, was ich mal so erlebe. Was natürlich auch ein bisschen schade ist, ist, wenn man durchs Land reist, man hat immer nur Kurzzeitbegegnungen mit den Menschen. Also man merkt zwar, wie die Leute auf einen zugehen, das ist in jedem Land, sind die mal offener, verschlossener, aber man braucht halt immer eine gewisse Zeit, die man mit Menschen verbringt, um wirklich zu erfahren, was sind deren Werte, was treibt die an, und es ist immer schwer rüberzubringen, weil ich würde jetzt auch gerne was dazu sagen, so ein bisschen differenzierter, weil sonst sage ich von jedem Land, ja, die Menschen waren freundlich, die Landschaft war schön. Aber da gibt es eigentlich immer noch ein bisschen mehr Zwischentöne. Und da ist es auch immer, wenn man nur 3 Wochen einmal da durchreist, immer schwer in deiner Gänze zu, ja, in sich aufzunehmen. Ja, im nächsten Podcast, dann geht es dann endlich los mit dem Iran. Und ja, es ändert sich immer mehr zu Deutschland hin. Es wird immer anders von der Kultur. Und ich glaube, der Iran, da gibt es viele spannende Sachen zu erzählen. Weil ich war ja ursprünglich von den geplanten einen Monat, wo ich mein Visum hatte, war ich 3 Monate im Iran, was sich auch immer so verlängert hat, einfach weil es so cool war. Aber dazu später mehr. So, jetzt gibt's eine wichtige Durchsage noch, was ganz brandaktuell ist, was sich jetzt auf die Gegenwart bezieht. Deshalb, wenn du den Podcast in der Zukunft hörst, oder in deiner Gegenwart, aber in der Zukunft von dem, was ich das jetzt aufnehme, das heißt, in anderen Worten später als den 1.5.2021, dann kannst du jetzt schon abschalten. Wenn ihr den aber gerade live hört, am 1.5.2021 habe ich 2-jähriges Reisejubiläum. Yes! Juppie! Da bin ich 2 Jahre unterwegs mit meinem Fahrrad. 2 Jahre, die anders geworden sind, als ich mir das vorgestellt habe, als ich das erwartet habe. Ja, im Positiven wie auch im Negativen. Ich meine, ihr wisst selber, wie es ist, wo? Ich bin in Italien und nicht wie ursprünglich geplant. Eigentlich müsste ich irgendwo in China sein. Aber so ist das halt, wo? Da müssen wir alle jetzt drunter leiden. Ja, nichtsdestotrotz, am 1.5. werde ich kein aktuelles Video hochladen, also kein Video aus Italien, sondern ich werde um 20.15 Uhr am Samstag die 2-Jahres-Jubiläums-Livestream-Show starten. Da werde ich auch noch mal in Videoform ein bisschen kleinen Rückblick machen und werde auch ein bisschen erzählen, wie das mit diesem ganzen YouTube-Kram und Podcast-Kram, warum sich das überhaupt entwickelt hat und wie das halt dazu kam. Und vor allem möchte ich auch was erzählen zu meinen weiteren Aussichten, wie das demnächst weitergehen wird, was meine Philosophie ist. Und ja, und mal schauen, was mein langfristiger Plan ist, weil es hat sich halt doch verlängert. Alles oder verändert zumindest. Ursprünglich hatte ich ja geplant, dass ich nur für 3 Jahre auf Weltreise gehe und vielleicht kann ich ein bisschen länger auf Weltreise gehen und ihr könnt auch ein bisschen länger mitreisen. Das wäre auf jeden Fall cool. Und ich habe halt so ein paar Ideen, wie man das machen kann. Aber ich habe halt ja so ein bisschen Individualismus-Gedanke auch dahinter. Das heißt, ich will halt nicht den totalen Sellout und Ausverkauf starten, weil ja, vielleicht muss ich das nicht. Das ist halt eine fixe Idee. Und wenn du das unterstützen möchtest, wenn du auch sagst, geil, ich habe Bock, dass hier jemand unabhängig das macht und auch sagen kann, was er will und sich nicht zurücknehmen muss, wenn er um irgendwelche eventuellen Werbeheinis da glücklich zu machen, dann schau doch mal auf meiner Webseite vorbei bei twowheeltravel.de. Da gibt es eine Unterstützenseite und wenn du mir einen Kaffee spendieren möchtest, sorgst du dafür, dass es noch viel mehr Inhalt gibt, dass es noch viel mehr YouTube-Videos, dass es viel mehr Podcasts gibt und dass ich da mehr Zeit und Energie reinstecken muss. Und über einen Kaffee, den ich beim Videoschneiden trinken kann, würde ich mich enorm freuen. Das wäre echt super. Ja, boah, jetzt haben wir schon 45 Minuten auf der Uhr. Es wird auch immer länger. Wer hätte das gedacht? Deshalb sage ich mal, danke fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich wieder in einer Woche oder mal schauen, wenn ich dazu komme, das aufzunehmen. Ja, danke sehr. Danke, dass du so lange dabei warst. Und ich sag mal, bis nächste Woche. Ciao.